Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Tag, dem ersten Advent, geht das Tor auch zum neuen Kirchenjahr auf. Das Kirchenjahr beginnt nicht im Januar, sondern am ersten Advent. Und am ersten Advent beginnt auch eine neue Predigtreihe. Also was hier oben gepredigt wird, das ist nicht beliebig, sondern das folgt einer Textreihe. Und in diesem neuen Kirchenjahr ist die sechste und letzte Perikopenreihe, so nennt man das, in Württemberg dran. Und es ist ein Text aus dem Hebräerbrief. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Hört auf Gottes Wort, was hier bezeugt ist. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Liebe Gemeinde, damals in Jerusalem, da war der Tag da. Da war der Tag, auf den wir warten, da. Der Tag, auf den Menschen schon lange gewartet hatten, dass der Retter kommt in die Stadt. Die Ankunft des Retters. Und wir haben, unser Chor hat das ja so wunderbar gesungen, eben diese Hosianna-Rufe. Hosianna, so heißt es eigentlich. Oder aramäisch, Hosianna. Das heißt übersetzt, hilf doch, hilf doch, hilf doch. Menschen haben es nötig. Wir haben es nötig. Es ist Advent und wir haben es nötig. Hilf doch. Komm doch, du Friedensfürst, auch zu uns. Eigentlich ist das unser großer Hilferuf im Advent. Hilf doch, komm auch zu uns, in unsere Stadt, in unser Dorf, in unser Satteldorf. Hier ist bitte auch Jerusalem, bitte auch zu uns kommen. Jerusalem ist auch hier. Auch wir wollen dir, lieber König, einen guten Empfang bereiten. Palmwedel haben wir nicht. Dazu ist es zu kalt bei uns. Aber wir nehmen das, was wir haben. Wir nehmen Tannen, Grün und alle Zweige, die wir finden können und schmücken unser Haus und wedeln dir entgegen. Das ist der Grund für unser Tannengrün. Das sind eigentlich Palmwedel. Tannengrün, Hosianna-Rufe, die rufen, hilf doch, komm zu uns. Komm zu uns, Jerusalem ist auch bei uns in Satteldorf. Und hier unsere kleine, schmucke Dorfkirche, die ist so selbstbewusst, dass sie das eigentlich, ohne dass wir das immer bewusst merken, darauf hinweist. Hier ist doch auch Jerusalem, komm doch auch zu uns. Hier ist auch Jerusalem, sagt unser Altar. Hier ist auch Jerusalem, der Altar, der 1729 hierher gekommen ist. Er verweist ganz selbstbewusst darauf, dass hier in dieser Kirche genauso gut Jerusalem und der Tempel ist, wo, wie überall sonst. 1729 im Bauernbarock gestaltet von einer Schreinerfamilie Hörler und es ist ein Kleinod. Wunderbar. Und es ist ein wunderbarer Hinweis auf Jerusalem. Die zwei Säulen da vorne, die sollen das Tor darstellen, aber nicht das äußere Tor vom Tempel, sondern das Tor zum Allerheiligsten, zu dem Bereich, in dem im Tempel eigentlich überhaupt niemand hinein durfte. Und eigentlich müsste da zwischen diesen zwei Säulen ein Vorhang sein. Ein Vorhang dafür, dass da keiner rein darf und dass da keiner ins Allerheiligste sehen darf. Keiner, das lesen wir im Alten Testament, darf sich dem Heiligsten nahen. Keiner kann und darf Gott sehen. Was war da eigentlich im Tempel im Allerheiligsten hinter dem Vorhang? Was war da drin? War der leer? Nee, im Tempel war er nicht leer. Da war die Bundeslade. Da stand die heilige Bundeslade mit den Gesetzestafeln. Und das war das, was für das jüdische Volk bis heute noch das Wichtige ist. Die 10 Gebote, die Gesetzestafeln, die sind da. Und in dieses Allerheiligste darf kein Mensch kommen, außer einmal im Jahr. Der Hohepriester, der höchste Priester im Tempel, der darf hinein. Einmal im Jahr, am allerhöchsten Tag. Und das ist der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Der Tag des neuerlichen Bundes, der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen haben das ganze Jahr über diesen Bund wieder mit Füßen getreten, die Versöhnung wieder gefährdet. Und jetzt muss an diesem Tag, am Yom Kippur, wieder Versöhnung her. Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Im Tempel gab es damals ganz viele Opfer. Es gab 2 Böcke. Und es wurde durch Los bestimmt, was man mit den beiden Böcken macht. Ein Bock, der wurde geopfert zur Reinigung des Tempels, in dem ja immer wieder unreine Menschen hineingegangen waren, also musste er wieder gereinigt werden. Und ein Bock, durch Los bestimmt, das war der Sündenbock. Daher kommt es. Der Sündenbock. Auf den hat der Hohepriester mit seinen Händen symbolisch alle Sünden aufgelegt, die das Volk in diesem Jahr begangen hat. Auf den Bock drauf. Was haben sie dann damit gemacht? Raus mit dem Bock, raus in die Wüste schicken, das kommt auch daher. Raus mit dem Sündenbock in die Wüste, alle Sünde raus aus dem Volk, damit hier alles wieder rein ist. Der Bock in die Wüste geschickt zum Wüstendämon Azazel und dort sollen die Wüsten verenden. Genau, natürlich wieder Sündenbock. Und was geschah im Tempel? Der Hohepriester ging hinein, das einzige Mal im Jahr, hinter den Vorhang, keiner hat es gesehen, und Hort hat dort das Blut 2 Opfertiere genommen und die Bundeslade besprengt. Und damit empfangen, stellvertretend für alle anderen, die Vergebung der Sünden. So geschieht es nach dem alten Bund. Es muss also jährlich Opfer dargebracht werden von einem Hohepriester. Ist das unsere Vorstellung? Nein, wir haben keine Opfer mehr. Wir haben auch keine Sündenböcke mehr und das ist ganz wichtig. Immer wenn es Sündenböcke unter uns gibt, dann hat das mit Christentum nichts mehr zu tun. Wir haben keine tierischen und wir haben keine menschlichen Sündenböcke. Denn einer hat sich für uns zum Sündenbock gemacht auf Golgatha. Christus, auf ihn wurden alle Sünden gelegt, wie auf den Bock, auf alle Sünden draufgepackt, damit sie rauskommen aus dieser Welt. Auf Golgatha hat sich der Sohn Gottes selber zum Sündenbock für die Welt gemacht und gleichzeitig zum Hohepriester. Er ist Sündenbock und Hohepriester in einem, unser Herr Jesus Christus. Und unsere selbstbewusst schmucke Kirche hier, unser Altar, zeigt das. Der Vorhang des Allerheiligsten in der Stunde des Todes, er reißt entzwei. Für immer ist dieser Vorhang gerissen und jetzt geschieht das, was im alten Bund nie geschehen durfte. Menschen dürfen hineinsehen ins Allerheiligste, hineinsehen dorthin, wo das Allerheiligste ihres Glaubens ist. Und was ist zu sehen bei uns? Gesetze? Gebote? Bundestafeln? Nein, die gibt's noch. Aber das Zentrum unseres Glaubens, das sind keine Gesetze, keine steinernen Tafeln, sondern es ist der lebendige Christus, der Sohn Gottes selbst. Wir haben den Blick frei auf Christus. Und wenn wir Christus sehen, dann sehen wir, wie Gott ist. Nicht streng mit Geboten, sondern vor allem eins, barmherzig. Barmherzig, Sünden vergebend, alle Sünden auf sich selber nehmend. Wir haben den Blick frei und das hat Luther uns auch eingeschafft, macht niemals mehr den Vorhang zu. Keine neuen Opfer mehr. Tut nicht so, als wenn die Menschen nicht direkten Zugang hätten zu Christus. Tut nicht so, als wenn es nur Priester wären, die den Zugang hätten und die anderen müssten vermitteln hierdurch. Das ist der Grund, warum es einen Neuanfang gab in der Reformation. Der Blick ist frei. Alle, nicht nur Priester, sehen hinein ins Allerheiligste unseres Glaubens. Und dort ist er, Jesus Christus. Ganz schön selbstbewusst. So eine Dorfkirche zeigt auf Jerusalem und zeigt eigentlich noch darüber hinaus. Mehr als der Tempel ist hier. Hier ist der lebendige Christus. Und warum habe ich den Satteldorfer Altar noch einmal erklärt? Weil der uns den Predigttext erklärt. Der Predigttext ist verschlüsselt. Und unser Altar ist der völlige Schlüssel dazu. Ich lese noch mal den Teil des Predigttextes und ich glaube, jetzt haben Sie auch einen Schlüssel, um ihn zu verstehen. Weil wir denn nun, liebe Brüder und die Schwestern nehmen wir dazu, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Wir verstehen nun, was gemeint ist. Ein Altar, ein alter Barockaltar hat uns den Schlüssel gezeigt. Durch Christi Tod ist der Weg frei, durch den Vorhang hindurch. Wir sind frei, wir sind versöhnt. Es braucht keine Opfer, keine Sündenböcke mehr, wir sind frei. Und was heißt das? Dass wir durch Christus in Freiheit leben dürfen? Das war der halbe Predigttext und jetzt kommt der andere. Und der sagt eigentlich, dass Freiheit in dreierlei besteht. Das ist das Dreigestirn unserer Freiheit. Wir kennen es von Paulus her und der Hebräerbrief ist von einem Paulus-Schüler geschrieben. Das Dreigestirn von Glaube, Hoffnung und Liebe, das macht uns frei. Lasst uns zusehen, was das heißt. Erstens, was ist der Glaube? Der Mensch ist frei, wenn er voller Gottvertrauen morgens aufstehen kann und sein Tagwerk verrichtet. Ich glaube, das ist was Schönes. Aufstehen können, sein Tagwerk verrichten, voller Gottvertrauen, dass das alles einen Sinn macht, dass das gut ist, was ich tue, dass das Grundfest und Boden unter den Füßen hat, dass das einen Sinn hat, ein Ziel hat und es zum Guten dient und ich ein Teil eines Großen und Ganzen bin. Das ist Vertrauen. Und dazu gehört noch ein zweites, ja, nicht vergessen alle, die arbeitsam sind. Dass ich mich abends vertrauensvoll wieder ins Bett legen kann, meine Hände wieder falte und ausruhen kann, denn mein Tagwerk ist vollbracht. Ich lege alles schlafend in Gottes Händen. Glaube ist also, so hat es uns Martin Luther gelehrt, in erster Linie Gottvertrauen. Vertrauen auf den Grund unseres Lebens, Fiducia, Vertrauen. Grundlegendes Vertrauen, so wie ein Kind seinen Eltern vertraut und denkt, das ist alles gut, so wie die das machen und was mit mir vorhaben. So ist es schön, wenn wir es sagen können, es ist alles gut, wenn wie er es mit uns vorhat und ich mache mit. Wir streben, glaube ich, im Leben danach, dass dieser Grund unter den Boden immer fester wird, dass die Löcher darin möglichst klein sind, dass wir sie überspringen können, dass unser Gottvertrauen tief und immer vollkommener werden möge. Und wir merken besonders an einer Stelle, dass da immer noch Löcher sind. Ich meine das mit dem Schlafen. Ach, ist das schön, wenn man sich einfach hinlegt und man schläft ein. Also meine Tochter kann das, die legt sie auf die Seite, dann ist sie weg. Wunderbar. Ich kann es mittlerweile meistens auch, vielleicht habe ich es von ihr gelernt. Das ist Gottvertrauen. Das ist wunderbar. Blöd ist nur, wenn man nachts wieder aufwacht. Ja? Das kommt immer mal wieder vor. Und der Volksmund sagt ja, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Und ich denke dann immer, oh, ein unruhiges Gewissen ist ein unsanftes Ruhekissen. Und da wälzt man sich auf diesem unsanften Kissen hin und her. Ein unruhiges Gewissen. Ich will nicht sagen ein böses, aber ein unruhiges Gewissen. Das sind diese Löcher, die ich meine, die immer noch da sind. Das Gottvertrauen, das noch nicht voll ist. Die Löcher, die gestopft werden sollen. In unserem Text heißt es auch vom bösen Gewissen, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen. Der Hebräerbrief weiß, das wollen wir loswerden. Das böse, unruhige Gewissen. Ich nenne es einfach mal, weil es meistens gar nicht mit Schuld zu tun hat. Die bösen, die schlechten Gedanken, dieses Nicht-Genügen, meinen nicht zu genügen, auch nachts noch etwas tun wollen, sich Sorgen machen und zu denken, oje, 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 nicht vertrauen können, dass alles gut geht und trägt. Diese Sorgen, die da auftauchen, einer nach dem anderen, und unsere Seele kämpft dagegen an und wird nicht fertig damit. Meistens hat es nichts mit Schuld zu tun. Natürlich gibt es das auch, Schuldgefühle, Gewissensbisse. Aber oft sind es Ängste, Sorgen, Zukunftsängste oder einfach die Aufgaben, wo man denkt, das schaffen wir nicht morgen. Da liegt so viel vor mir, wie soll ich das eigentlich hinbekommen? Das ist ein unruhiges Gewissen. Und manche plagen auch böse Erinnerungen, da kann man gar nichts tun. Nachts kommen die hoch, da ist alles still, da kommt irgendwas Unangenehmes hoch von früher, was man kaum wegbringt. Und jetzt sage ich euch eins, man sagt ja immer, man soll auf sein böses Gewissen hören. Es gibt eine Form von bösen und schlechten Gewissen, auf das darf man nicht hören. Weil dieses böse Gewissen und diese schlechten Gedanken und diese Erinnerungen, die einem das Leben vergällen, die gehören nicht zum neuen Leben, die gehören zum alten. Das ist das alte böse Gewissen. Und das sollte kein Lehrmeister mehr sein im neuen Leben. Und deshalb weg damit, wegschieben. Manchmal sind es alte Werte und Ideale, die uns immer antreiben auch nachts und sagen, mach weiter, es langt noch nicht. Du musst mehr tun, du musst noch mehr Opfer bringen. Wir kennen das alle, dass wenn man auf Pflichterfüllung gepolt worden ist, von Jugend an, dann fällt es einem besonders schwer, Pause zu machen, Urlaub zu machen. Und gerade im Urlaub können die Leute dann oft nicht schlafen, ja. Da kommt es immer wieder und da treibt, so darfst du gar nicht Pause machen. Das sind eigentlich Gedanken, schlechte Gedanken, böse Gedanken, die uns in die Irre führen wollen. Und wenn wir denen gehorchen würden, wenn wir diesen schlechten Gewissen gehorchen würden, dann würden wir selber in die Irre gehen, wir wären Workaholics und heillos. Das sind alte Gedanken und die sollen raus. Das ist Buße. Schmeißt euer alte, schlechte Gedanken, die ihr eigentlich schon kapiert habt, dass die schlecht sind, schmeißt die raus. Nicht jedes unruhige Gewissen zeigt euch etwas Gutes an. Manches unruhige Gewissen ist ein ganz schlechter Lehrmeister, gehört nämlich zum alten Leben. Damit kommen wir zum zweiten Stern unserer Freiheit, der uns hilft, darüber hinwegzukommen. Raus aus dem Alten, hinein in das Neue, das sagt die Hoffnung. Blick nach vorn und nicht zurück. Gut, es gibt wunderschöne Erinnerungen. Die wollen wir natürlich behalten und mitnehmen, aber die nehmen wir ohnehin mit. Braucht keiner zu sagen, die guten Erinnerungen, die sind bei uns. Aber die schlechten Erfahrungen, Erinnerungen, die bösen Worte, die uns quälen im Gewissen, nach vorne damit. Wir schauen nach vorn zum Tag des Herrn. Wir leben von der Hoffnung nach vorwärts. Und wir legen alles ab, was uns quält. Das Alte, das Schmutzige. Bei diesem Einzug in Jerusalem haben die Kleider abgelegt. So müssen wir es auch manchmal machen. Man muss manchmal Kleider ablegen. Und deswegen ist auch gut, ab und zu mal ein Kleiderwechsel, auch in der Wohnung. Das ist symbolisch. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Wenn es einem nicht gut geht, dann fange ich manchmal an zu werkeln in der Wohnung. Da muss was, da muss das Fenster geputzt werden, da muss was abgelegt werden, aussortiert werden, das reinigt, weg damit. Irgendwas Altes muss raus. Mir ist da ein Wort aus Matthäus 10, 14 ganz wichtig geworden. Da steht nämlich, das ist die Aussendungsrede, wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, das Evangelium also, so geht heraus aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich glaube, das gehört zur Buße dazu. Immer wieder den Staub, den Schmutz der Welt abschütteln. Der Schmutz ist immer da. Er ist da in diesen Unworten, im Undank, in der Unverschämtheit, in der Ungerechtigkeit, in der Unwahrhaftigkeit. Es ist so viel Unsinn in unserem Leben, unerträglich. Weg damit. Wir schütteln es ab wie der Staub. Es nützt nichts, sich ein dickes Fell zuzulegen, wie manche sagen. Ich habe das immer wieder probiert, passt, geht gar nicht. Ein dickes Fell führt nur dazu, dass dieser Staub in dem Fell sitzen bleibt und das Fell immer mehr verklebt. Der Staub muss weg. Immer abschütteln, immer sich reinigen lassen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht solche unsinnigen, undankbaren, unverschämten Dinge uns entgegentreten. Hindernisse, Ärgernisse. Und was tun wir? Die wollen uns zurückreißen. Die wollen uns nach hinten ins alte Leben zurücktreiben. Weiß nicht, woher das kommt, aber das ist so. Und das dürfen wir nicht zulassen. Die Bußübung heißt, ich lasse mich nicht abbringen, ich gehe nach vorn. Ich schüttel das ab wie Staub. Und es muss irgendwie in unserem Geist so eine Schublade geben. Aha, ich habe das registriert, dieses Unverschämte. Aber ich lege es ab unter der Rubrik Verwirrtes und Verirrtes. Das lasse ich gar nicht an mich ran. Verirrtes und Verwirrtes gibt es ganz, ganz viele. Ich hoffe, das immer mehr zu lernen, damit man sich ein sensibles, ein feinhäutiges Fell behalten kann und kein dickes Fell braucht. Immer den Staub abschütteln und sich nicht von dem Bösen nach hinten ziehen lassen, zurückziehen lassen, sondern in der Hoffnung tapfer nach vorn schreiten. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wir kommen drittens zur Liebe. Wir haben jetzt drei Dinge verstanden. Der Glaube ist der Grund und Boden, auf dem wir stehen. Die Hoffnung gibt die Richtung vor. Das ist dein Weg. Aber gehen kann man nur, wenn man die Liebe hat. Die Liebe ist die Kraft, die Energie, der innere Motor, die Wärme zum Leben, die Geborgenheit, die große Freude, die dir sagt, ja, ich gehe vorwärts, ich schreite vorwärts voran. Und darum ist die Liebe am größten, weil ohne Liebe würde wir nicht gehen können, weil es immer wieder zu viele Widerstände gäbe, weil es keine Kraft gäbe. Und die Liebe macht uns auch achtsam aufeinander, weil wir gehen ja nicht allein. Das ist immer das Schöne im Gottesdienst feiern, das spürt man. Wir gehen nicht allein, wir gehen zusammen nach vorwärts. Und deshalb lasst uns in der Liebe auch achtsam aufeinander sein in diesem Vorwärtsschreiten. Lasst uns in diesem Vorwärtsschreiten nicht irre werden durch kleine Unstimmigkeiten. Die kommen immer wieder. Aha, ich habe gedacht, du glaubst dasselbe wie ich und stelle fest, du hast an der Stelle eine ganz andere Überzeugung als ich. Das kann uns irritieren. Das kann dazu führen, dass wir uns die Gemeinschaft aufkündigen. Aber die Zeit ist viel zu kostbar und die Gemeinschaft ist viel zu kostbar, als wegen unwesentlicheren Dingen das Wesentliche der Gemeinschaft aus den Augen zu verlieren. Damals war das wohl auch schon so, dass es da Streit gab und Unstimmigkeiten und Menschen nicht mehr miteinander zusammen Gottesdienst feiern wollten. Denn da lesen wir ja, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Lasst uns gemeinsam gehen. Lasst uns auch einmal ertragen, wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Es soll uns voranbringen, weiter voranbringen. Lasst uns die Liebe der Motor unseres gemeinsamen Schreitens sein. Lasst uns zwar einander ermahnen, das müssen wir schon, aber immer noch mehr aufeinander Acht haben. Das ist viel wichtiger, das steht da am Anfang. Lasst uns aufeinander Acht haben und immer das Gute des anderen im Auge haben. Und ich glaube, das wollen wir auch am meisten von Weihnachten. Dass es ein Fest der Liebe sei. Und dafür brauchen wir ganz große Achtsamkeit. Wie schnell ist durch ein kleines bisschen Kritik die ganze Stimmung ruiniert? Versucht man nicht so viel zu kritisieren. Ich sage mir das auch immer. Wenn man zu vollkommenen Perfektionsdrang hat. Versucht einmal nicht zu kritisieren, sondern achtet einmal drauf, was der andere euch eigentlich gerade entgegenbringt an Liebe und Wertschätzung. Auf der Einladung zur Weihnachtsfeier eines Kindergartens lese ich folgendes Gedicht. Weihnachten ist immer, wenn ein Mensch Liebe findet und ein Zuhause. Weihnachten ist immer, wenn Menschen einander vergeben. Weihnachten ist immer, wenn Menschen Zeit füreinander haben. Ein schönes, ein warmherziges Gedicht, aber mir reicht das nicht. Ich widerspreche oder ich sage, ich will das Gedicht mal ergänzen. Ich glaube, da fehlt was ganz Wesentliches. Weihnachten ist immer, wenn Gottes Liebe uns findet und in uns zu Hause ist. Weihnachten ist immer, wenn Gott uns vergibt, damit auch wir einander vergeben können. Auch an Weihnachten müssen wir keine Opfer bringen. Das Opfer ist vollbracht. Wir müssen uns Liebe schenken lassen. Das ist es, an was wir an Weihnachten tun sollen. Die Liebe ist es, die wir uns geben sollen. Und wenn eure Herzen von dieser Liebe Gottes noch nicht entzündet sind, dann lasst sie euch entzünden hier an der Kerze des ersten Advent. Denn ohne Liebe könnt ihr nicht vorwärts schreiten, auch wenn ihr die Richtung kennt. Die Liebe muss brennen in unseren Herzen. Und die Liebe, die bekommen wir nur geschenkt von Gott selbst, der die Liebe ist. Der Tag naht, macht euch bereit, lasst eure Herzen entzünden, bringt keine Opfer, das Opfer ist vollbracht. Lasst eure Herzen entzünden und das Dunkel aus euren Herzen entweichen, denn das Licht, es ist in die Welt gekommen. Amen. Singen das. Auf den Gebetsruf, wir rufen zu dir, bitte ich die Gemeinde mit dem gesungenen Kyrie Eleison zu antworten. Dreieiniger Gott, du bist in deinem Sohn Jesus Christus auf dem Weg zu uns. Herr, wir bitten dich, hilf, dass auch wir dir entgegengehen. Mach, dass unsere Gemeinde und dass deine ganze Kirche von allen Enden dieser Erde sich auf dich zubewegt und dass sie die Welt dabei mit in Bewegung auf dich zu versetzt. Wir rufen zu dir. Barmherziger Gott, du hast versprochen, die Hungernden zu sättigen, die Kranken zu heilen, die Leidtragenden zu trösten und die Toten aufzuerwecken. Herr, wir bitten dich, gib allen, die sich elend fühlen, die Kraft, sich in Geduld deiner Hilfe und deiner Rettung entgegenzustrecken. Wir rufen zu dir. Barmherziger Gott, du hast dich in Christus als der Gott aller Völker offenbar gemacht. Herr, wir bitten dich, lass die Völker einander als Brüder und Schwestern erkennen, endlich erkennen. Lass sie Gefallen einander finden, schaffe Raum für Begegnung und dafür, dass sie sich friedlich und ohne Streit auf dich zubewegen. Wir rufen zu dir. Musik.
Barmherziger Gott, wir machen uns bereit, dass du kommst. Hilf doch allem, was wir auf dem Herzen haben und was wir nun vor dich bringen mit dem Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.